Wir wollen miteinander noch einmal diesen Vers hören, den ich schon zu Eingang gelesen habe, aus dem 1. Petrusbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Ostern ist das Ende der hoffnungslosen Fälle und die gute Nachricht für die hoffnungslosen Fälle ist, es gibt eine lebendige Hoffnung. Es gibt eine lebendige Hoffnung für alle hoffnungslosen Fälle. Hoffnungslose Fälle, das kann man ja unterschiedlich deuten. Das könnte einmal gemeint sein, Fälle, für die wir keine Hoffnung haben. Mir fällt da, als ich mal früher zur Jugend auch ging, ein Mädchen in unserer Gruppe in Hamburg ein, die dann sich entschlossen hat, Psychologie zu studieren. Und das, was wir so gefrotzelt haben, war, sie ist ihr schwierigster Fall. Und ich hoffe, es ist ihr geholfen worden, aber wahrscheinlich nicht durch die Psychologie. Manchmal ist es ja so, dass wir selbst unser schwierigster Fall sind, an dem wir verzagen. Es können aber auch Fälle sein, die selbst keine Hoffnung haben. Dass jemand sagt, ich bin ein Fall ohne Hoffnung. Ich habe keine Hoffnung mehr. Für beide gilt die gute Nachricht des Evangeliums. Es gibt eine lebendige Hoffnung für alle hoffnungslosen Fälle. Worauf gründet sich diese Hoffnung? Sie gründet sich jedenfalls nicht auf unseren Optimismus. Unser Optimismus, der hält schon eine Weile und der ist auch gut. Petrus, von dem das hier steht, war ja auch durchaus ein optimistischer Typ. Und er sagte, ich mache das schon, natürlich mit Gottes Hilfe, so fromm war er auch, aber ich mache das schon. Bis er merkte, nee, es ist an sich selbst zerbrochen. Es gibt einen Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist die natürliche Hoffnung, die wir so in uns haben. Sie stirbt zuletzt, so ist gut, wenn wir immer noch Hoffnung haben, aber sie stirbt am Ende. Wir handeln Ostern von einer Auferstehung, von einer Hoffnung, die nicht aus dem Vergehen, sondern aus der Auferstehung kommt. Sie gründet sich nicht auf unseren Optimismus, sondern auf das, was Gott sagt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung? Gibt es denn auch eine Tote? Ja, wenn es eine Lebendige gibt, muss es eigentlich auch eine Tote geben. Ist doch logisch, oder? Warum muss Petrus das sonst so betonen? Eigentlich ist das ja ein Widerspruch in sich selbst. Es wäre ja eine Hoffnung, die letztlich keine Hoffnung mehr ist. Ein hölzernes Eisen oder sowas. Eine Hoffnung ohne Kraft. Doch. Lass es mich mal zugespitzt, wirklich sehr zugespitzt sagen, es gibt eine tote Hoffnung. Und leider nicht nur bei den Menschen ohne Gott, sondern es gibt die tote Hoffnung auch durchaus in frommer Ausgabe, in religiöser Ausgabe. Wir waren ja vor gut einer Woche in Israel. Und ich glaube, in gewisser Weise hatten wir da so einen gewissen Anschauungsunterricht. Unterschied zwischen lebendiger und toter Hoffnung. Es gibt in Jerusalem eine große Kirche, ist die größte Kirche dort, die heißt die Grabeskirche. In ihrem Zentrum ist eine wieder aufgeformte Darstellung des leeren Grabes, so muss man das sagen. Irgendwo sollen noch sogar noch kleine Reste sein von dem ursprünglichen Grab Jesu. Schlangen stehen an, um hineinzugehen in dieses Grab. Ja, was sehen Sie denn dort? Ein leeres Grab, wie man mir gesagt hat, ein Mönch, der die Hand aufhält, aber ich war nicht drin. Wissenschaftler haben die Sache untersucht und sind durchaus zu der Auffassung gekommen, dass einiges dafür spricht, dass das wirklich einmal das Grab Jesu war. Die Reste von Stein, die da sind. Mit guten Gründen. Es gibt ganz viele Bücher, die das dann versuchen, minutiös zu beweisen. Wird uns damit geholfen? Hilft dir das, wenn du weißt, da ist ein Grab, da hat Jesus mal drin gelegen? Ja, einerseits gut, wir haben es mit Realitäten zu tun und nicht nur mit Fantasien, das ist schon gut. Aber ist das eine lebendige Hoffnung? Wenn man in diese Kirche hineingeht, dann sieht man, was ist, wenn unsere Hoffnung nicht lebt. In dieser Kirche haben die verschiedensten Konfessionen jeweils so ihren Bereich, den sie ziemlich eifersüchtig verteidigen. Wem gehört Golgatha und wem gehört das Grab? Die abessinischen Mönche hat man dann aufs Dach verbannt. Zwischen diesen verschiedenen Kirchen gibt es durchaus handfeste Auseinandersetzungen. Da hat man sich schon mal ordentlich verkloppt, wenn einer in den Bereich des anderen hineingeht. Und so hat man schließlich die Schlüsselgewalt dieser Kirche einer muslimischen Familie übergeben. Merkt ihr, was ich sagen will? So ist, wenn unsere Hoffnung nur noch das Gerippe ist, das leere Grab. Aber da lebt nichts drin mehr. Vielleicht kann auch eine Kirche, eine Gemeinde, vielleicht kann auch ein einzelner Christ so etwas sein wie das Monument einer toten Hoffnung. Das stimmt schon. Jesus ist auferstanden, ob wir das glauben oder nicht. Das hängt davon nicht ab. Aber so wie wir es von Weihnachten sagen, wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, so gingst du doch verloren. Wenn er nicht in uns lebt und auferstanden ist, dann ist das nur noch das Monument, das die Leute zweifeln lässt. Was ist das denn hier eigentlich? Aber wir brauchen gar nicht so weit gehen bis nach Jerusalem. Der Apostel Paulus schreibt an seinen Freund Timotheus, in den letzten Tagen werden Leute sein, jetzt zitiere ich einen Satz, die haben die Kraft der Frömmigkeit, die haben den Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Es ist alles noch da, wunderbar, so wie in der Grabeskirche, viel Weihrauch und viel Leuchten und viel Gesang und so weiter. Aber es ist keine Kraft da. Die Kraft des Auferstandenen ist nicht da. Wir haben auch eine andere Erfahrung in Jerusalem gemacht. Möchte das auch nicht in den Himmel heben, aber für mich jedenfalls ist das doch so aufgeblitzt. Als wir in das Gartengrab gingen am Damaskustor, eine einfache Gartenanlage, mit einem Grab, vermutlich aus der Zeit Jesu, könnte auch seins gewesen sein. Aber der Führer hat uns deutlich gesagt, also wahrscheinlich nicht. Und er hat gesagt, und es ist auch gar nicht wichtig. Ja, er hat gesagt, ich glaube, Gott will gar nicht, dass wir wissen, wo das Grab Jesu ist. Weil da machen wir wieder einen Kult drauf, bauen eine Kirche drum mit viel Weihrauch und Tetereté. Was mich gefreut hat in diesem Gartengrab, war nicht nur das Abendmahl, das wir gefeiert haben, die Gemeinschaft und wirklich die Schönheit dieses Gartens, sondern das Zeugnis dieses Mannes, der uns das Gartengrab erklärt hat. Muss mal gucken, habt ihr es auch so empfunden? Von dem sprühte die Auferstehungshoffnung. Nicht, dass er uns was vorgespielt hatte. Da spürt man, da ist eine lebendige Hoffnung in diesem Mann. Haben wir so beides ineinander, eine tote Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Der Charme des Auferstandenen ist die lebendige Hoffnung in uns. Und hoffentlich strahlen wir als Gläubige den Charme des Auferstandenen auf. Eine Hoffnung, dass wir nicht Leute sind, um die herum die Milch sauer wird. Da haben unsere Landwirte große Furcht davor, wenn wir auf ihren Hof gehen. Sondern Leute, die den Charme der Auferstehung ausstrahlen. Da lebt was. Und auch wenn die Leute noch nicht an Jesus glauben können und seine Auferstehung, merken sie doch, da ist etwas, das ist auch nicht nur von einem Menschen, sondern da lebt etwas, ein Geheimnis, von dem wir wissen, es ist Christus in uns. Lebendige Hoffnung, das ist das, was wir nicht machen, sondern das ist es, was die Auferstehung Jesu mit uns macht. Das macht die Auferstehung Jesu mit uns. Auferstehung, das heißt ja nicht nur, dass Jesus jetzt lebt und im Himmel ist und wir leider noch hier oder glücklicherweise, je nachdem, wie man sieht, sondern Auferstehung heißt, dass er das Geschenk des Vaters empfangen hat, den Heiligen Geist, und dass er den in uns hineinlegen will, dass er durch den Heiligen Geist und nicht anders in uns lebt. Ja, wie kommt denn die Auferstehungshoffnung in uns hinein? Die Antwort des Petrus ist hier sehr deutlich. Sie kann uns nicht eingeredet werden. Diese Hoffnung muss ich leider heute begraben, dass auch das, was ich sage, auch meine Predigt, euch diese Hoffnung nicht geben kann. Ich kann sie bezeugen, brauche sie immer wieder neu vom Herrn bestätigt, bezeugt in mir. Sie muss hineingeboren werden. Gelobt sei Gott, sagt Petrus, der uns neu geboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das heißt, da wird etwas in uns hineingeboren. Und das muss Gott tun. Das kann kein Mensch tun. Petrus lässt da keinen Zweifel. Es ist nicht das Produkt seiner Frömmigkeit oder dass er sich am Ostersonntag mal so richtig reingekniet hat und reingesteigert hat, sondern es ist etwas, das Gott in ihn hinein geschenkt hat. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Gott, schenke doch, dass wir unsere Herzen öffnen, dass er das in uns geschehen lassen kann. Ich glaube, dass er es jedem schenken will. Aber es wird nicht anders gehen, als dass wir die Tür aufmachen. Er bricht sie nicht ein. Mein Herr, bitte reinige mein Herz und fülle es mit der lebendigen Hoffnung, die nichts mit Stimmung zu tun hat, die auch da ist, wo ich über eine Sache nicht hinausschaue. Und Gott macht es dann wie bei einer Geburt. Das fängt ganz klein an. Und auch wenn es geboren hat, wie wir heute Morgen noch mal sehen konnten, ist es immer noch ziemlich klein. Richtig? Aber es ist von Anfang etwas, das eine Qualität des Lebens hat. Man könnte den Satz von Petrus auch auch übersetzen mit hineingezeugt. Er hat uns gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung. Das heißt, da ist wie bei einer Zeugung eine Qualität, die kann man nicht machen. Das Leben drin. Bis heute nicht machbar. Menschen können dran rumpfuschen und das analysieren, aber sie können es nicht machen. Das ist ein Geheimnis. Eine Puppe ist gleichfertig, ja? Wird auch nicht krank. Ein lebendiges Wesen, ein Kind, ein Embryo, von Anfang an Lebensqualität. Und es ist alles dran und muss nur noch wachsen. Und so ist es, wenn der Herr in uns wieder die Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung schenkt. Dann können wir noch ganz viele Fehler machen, viel versagen. Ich sage das auch zu allen meinen Schwestern und Brüdern, die vielleicht gerade sagen, oh mein, mir läuft es im Moment nicht so gut mit meinem Christsein. Oh ja, auch Kinder haben normalerweise Kinderkrankheiten, oder? Das ist so mit Kindern. Aber es lebt, oder? Und wir sollten dem Teufel nicht erlauben, dass er uns einredet, wenn wir krank sind, dann ist da nichts mehr. Sondern das lebt und das Leben ist stärker. Und es entwickelt gerade angesichts von Anfechtungen und Krankheiten ganz neue Kräfte und Möglichkeiten. Und wir wissen, es ist notwendig, dass wir durch diese Dinge in unserem natürlichen Leben hindurchgehen. Wenn Gott anfängt, dann fängt er klein, aber lebendig an. Klein, aber lebendig. Und die Kernfrage ist, hat er bei mir wirklich lebendig angefangen? Petrus war sich im Klaren, dass auch bei ihm da noch nichts fertig war. Wenn wir das weiterlesen, seinen Abschnitt im ersten Petrusbrief, dann merken wir, er weiß, da muss noch einiges, er sagt das, geläutert, gereinigt werden. Das heißt, wir haben dieses neue Leben zunächst mal auch vermischt mit vielem anderen, was leider von uns ist und noch sterben muss. Auch all unsere guten Absichten dabei. So wie wenn jemand Gold aus dem Berg herausholt als Erz, das ist schon wertvoll. Da ist echtes Gold drin. Aber diesem Gold muss es noch ganz schön heiß werden, bis es schließlich dahin kommt, wo es soll, oder? Und so kann es ja auch bei uns sein. Aber Petrus sagt, eins ist gewiss, Gott wird fertig mit mir. Ich bin nicht Gottes unlösbares Problem. Ich mag das ja so gerne. Wollen wir das mal so miteinander sagen? Ich bin nicht Gottes unlösbares Problem. Ich bin nicht Gottes unlösbares Problem, weil Jesus auferstanden ist. Weil Jesus auferstanden ist. Weil er in mir lebt. Amen. Lasst uns das doch immer wieder so sagen. Ich bin nicht Gottes unlösbares Problem. Manchmal hatte ich Probleme damit zu überlegen, Herr, ist so schwierig, ich verstehe deine Stimme so schlecht. Habe mir immer gedacht, ich bin zu dumm, um Gott zu hören. Könnt ihr das auch? Bis mir klar wurde, ich bin sicherlich zu dumm, um Gott zu hören. Aber er ist bei Weitem nicht zu dumm, um mit mir zu reden, oder? Und so ist es mit allem anderen. Lasst uns auf den Herrn schauen. Und Petrus sagt am Ende, wenn Gott fertig ist mit uns, mit dem, was er in uns hineingeboren ist, und dann lasst uns doch mal schauen, dann sagt es, ein unvergängliches, unzerstörbares, unbeflecktes, also wo keine Mängel mehr dran sind, und unverweltliches Erbe. Bei VW ist es schon so, bevor da ein Auto rausgeht, wird geguckt, dass da aber wirklich keine Macke dran ist. Oder? Und die machen das recht gut. Wisst ihr was? Gott macht das noch viel besser mit uns. Wenn wir dort sind und wenn Gott fertig ist, dann wird das so sein. Und zwar nicht, weil wir uns anstrengen, sondern weil das in uns wächst, diese lebendige Hoffnung. Diese gute Nachricht gilt nun für alle hoffnungslosen Fälle. Und Petrus sagt, ich bin das beste Beispiel dafür. Das beste Beispiel dafür, dass Gott Hoffnung für alle hoffnungslosen Fälle ist naturgemäß ein hoffnungsloser Fall. Petrus war das wissen wir, der erste Auferstehungszeuge. Wenn wir die Liste der Auferstehungszeugen im Neuen Testament lesen, dann steht Petrus an erster Stelle. Bitte, liebe Schwestern, das war halt damals so, dass man die Frau noch nicht mitgezählt hat. Aber deswegen stand er an erster Stelle. Sonst wäre natürlich Maria Magdalena vorher gekommen. Kann nichts dafür, steht so in der Schrift. Aber Petrus war der amtliche erste Auferstehungszeuge. Und ich habe gedacht, das müsste er doch eigentlich uns auch mal so ein bisschen erzählen, wie er den Herrn erlebt hat, wie er ihn gesehen hat, so strahlendes Licht und Gold und all diese Sachen. Habt ihr die Stelle schon gefunden, der Bibel? Ich finde sie nicht. An keiner Stelle erzählt Petrus, der erste Auferstehungszeuge, von seinem Erleben. Kein Bestseller. Was meint ihr, wie Hollywood sich gefreut hätte? Das wäre noch ganz anderes gewesen wie Da Vinci Code. Oh Mann, Petrus, die letzten Geheimnisse und so. Das ist nicht geschrieben. Warum nicht? Interessant, die anderen Apostel haben es auch nicht getan. Auch der Apostel Paulus nicht. An einer einzigen Stelle hat er mal ein bisschen aufblitzen lassen und sagt, dass er da mal in den dritten Himmel, und dann sagt er, aber wisst ihr was, hier rede ich wie ein Dovi, wie ein Tor. Das tue ich nur, weil ich euch in eurer Torheit mal ein bisschen entgegenkommen will. Aber bitte, nehmt mich hier nicht ernst, viel lieber will ich von meiner Schwachheit reden. Hat er das gesagt? Ja. Das Einzige, wo Petrus ausführlich geworden ist, immer wieder, war etwas ganz anderes. Diese Geschichte, wo er Stein und Bein geschworen hat, ich kenne Jesus nicht. Das muss faszinierend gewesen sein. Wir wissen ja aus der Kirchengeschichte, dass er vermutlich, so sagt die Kirchengeschichte, ich sehe keinen Grund daran zu zweifeln, am Ende seines Lebens in Rom war und dass Johannes Markus, weil er gut Latein konnte, sein Übersetzer war. Petrus konnte nur Griechisch. Und das nicht besonders gut. Und Markus hat ihn immer wieder übersetzt. Und das, was er übersetzt hat, hat er dann auch zum Teil ja in sein Evangelium reingebracht. Und es scheint so, dass wo immer Petrus gepredigt hat, er eine Story nicht ausgelassen hat. Wie er Jesus verleugnet hat. Es ist ja klar, diese Geschichte konnte nur ein Mensch wissen, außer Jesus. Und er hieß Simon Petrus. War er allein gewesen, dort im Hof. Die Leute kannten ihn nicht. Nur Jesus wusste das. Und Petrus hat als erstes nicht erzählt, was für tolle Sachen er gesehen hat am Auferstehungsmorgen, sondern gesagt, wisst ihr, das war in meinem Leben. So bin ich, Petrus. Der oberste Apostelchef erzählt diese Geschichte. Das muss die Leute fasziniert haben. Warum hat er das wohl getan? Ich glaube, weil er gewusst hat, das hilft den Leuten am Ende mehr, als wenn ich in den Himmel in Technicolor ausmale. Denn das sind auch Schwestern und Brüder, die an den Punkt kommen, wo sie versagen. Die Verfolgung durch Nero kam heran. Es gab immer wieder Leute schon, ja, die in große Schwierigkeiten kamen. Und natürlich, jeder Christ kennt das doch, die Niederlagen, die wir erleben. Und er wusste, wenn etwas eine Botschaft ihn bringt, wenn ich ihm nur sage, was ich Tolles mit Jesus erlebt habe, dann sagen meine Geschwister, ja schön, du, bei dir klappt das, bloß ich bin der Dovi, bei mir klappt das nicht. Und darum hat er gesagt, nun will ich euch mal sagen, wer ich auch bin. Und will euch sagen, dass Jesus für mich Hoffnung hatte. Eine lebendige Hoffnung, die mich rausgeholt hat, als ich ganz unten war. Vielleicht geht es uns auch so wie Petrus. Dass wir in unserem Christsein an einen Punkt kommen, wo wir sagen, es ist ja alles richtig, ich glaube das auch weiterhin, aber mit mir hat das keinen Sinn. Ich bin einfach hier der Versager. So wie Petrus am in der Osterwoche gesagt hat, ich gehe fischen. Ich tauge nicht mehr dazu, ein Jünger und Apostel zu sein. Und dann am Ende dieser Geschichte kennen wir, kommt Jesus, sagt, Petrus, weißt du was? Ich schenke dir neu mein Vertrauen. Glaub mir, weide meine Schafe und meine Lämmer. Vielleicht möchte das der Herr, du, dass sie das heute neu hören, wenn sie versagt haben. Sagen, mit mir war es nichts, dass der Herr sagt, ich habe eine Aufgabe für dich. Weide meine Schafe. Ich schenke dir neu mein Vertrauen. Du selbst traust dir nicht mehr, aber ich traue dir. Und du sagst dann, und mit welcher Kraft, dann sagt Jesus wie zu Petrus, weißt du was? Ich gürte dich jetzt. Du sollst es gar nicht mehr aus dir machen, sondern ich gürte dich. Und ich führe dich Schritt für Schritt. Ich habe und bin die lebendige Hoffnung in dir. Diese lebendige Hoffnung ist für alle hoffnungslosen Fälle da. Das dürfen wir glauben, das dürfen wir genießen und davon dürfen wir sagen. Was machen wir mit der lebendigen Hoffnung, die uns heute so angeboten wird? Wir können sie liegen lassen oder wir können sie glauben. Das kann man ganz einfach machen, wenn wir unsere Hände falten oder heben, je nachdem, wie wir das machen, das ist egal, und sagen, Herr Jesus, ich glaube dir, dass du auferstanden bist und dass du in mir lebst und es mit mir schaffst. Ich glaube dir, dass du meine lebendige Hoffnung bist. Es ist wichtig, dass wir das nicht nur fühlen, sondern dass wir es ihm sagen. Und es kann durchaus sein, wenn wir das so sagen, dass uns das erstmal gegen alles Gefühl geht. Das stimmt doch gar nicht. Gucke mein Leben an. Schon wieder versagt. Sagen, nein, Herr Jesus, ich glaube nicht mir, sondern ich glaube dir. Ich glaube dir, dass du es mit mir schaffst und in mir die lebendige Hoffnung bist. Diese Hoffnung kommt in uns hinein, indem wir sie glauben. Jesus sagt mal, im Johannesevangelium steht es, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Blut und dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, diese Hoffnung kommt hinein, indem wir unseren Glauben Jesus erklären und sagen, Herr, ich glaube vielleicht, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das kann auch sein. Aber dann eben doch, ich glaube, trotz all dem, was in mir sich da noch dagegen kehrt. Und wir dürfen es genießen, erleben, was der Auferstandene in uns macht. Er arbeitet an uns. Man kann Schwierigkeiten beklagen oder man kann sie genießen, oder? Kann sie genießen. Ich weiß, ich bin einmal von Bremen nach Frankfurt gefahren, geflogen in einem ganz schrecklichen Sturm. Und ich weiß, ganz viele neben mir, die haben sich unter die Sitze verkrochen. Das ging nämlich wirklich ganz fürchterlich. Und ich weiß nicht, woher das kam, keine Ahnung, vielleicht war es vom Herrn. Jedenfalls habe ich gesagt, das werde ich jetzt genießen. Das ist wie auf dem Jahrmarkt und ganz umsonst. Okay, das sollte nicht Übermut sein, der Herr hält uns doch. Okay, ich kenne andere Momente, wo ich nicht so gedacht habe, sondern wo ich durchaus auch, ihr kennt das. Aber so können wir Schwierigkeiten, durch die wir durchgehen, sagen, Herr Jesus, mit dir gehe ich jetzt durch. Und du bringst mich da durch. Und ich habe die lebendige Hoffnung in mir. Die Quäker, früher wurden die Baptisten auch immer wieder gerne Quäker genannt. Kennt ihr das noch? Die Älteren vielleicht? Die Quäkers hieß es hier im Nordwesten. Die Quäker haben ja einen Wahlspruch. Das heißt, ein Christ ist. Was ist ein Christ? Ein Christ ist grenzenlos glücklich. Okay? Ein Christ ist glänzend glücklich. Ein Christ ist absolut furchtlos. Okay? Und immer in Schwierigkeiten. Okay? Das ist unser Leben mit Jesus. Grenzenlos glücklos. Wir können es genießen, was Jesus uns gibt. Absolut furchtlos. Und immer in Schwierigkeiten. Lasst uns das Leben mit Jesus genießen. Weil die lebendige Hoffnung ist. Und am Ende wird diese Hoffnung nicht zuschanden werden. Und davon dürfen wir auch gerne reden. Petrus sagt, gelobt sei Gott. Was heißt loben? Das ist nicht ein Lied singen. Das ist es auch, aber das ist nicht das Wichtige. Sondern gelobt sei Gott ist, dass wir weiter sagen, was Gott in unserem Leben gut gemacht hat. Hat er? Warum fällt uns das manchmal so schwer? Warum hält uns der Teufel den Mund zu? Wir sind so gut im Beten und sagen, Herr, Herr, das und das. Und wenn er es dann getan hat, dann, ach ja, das war auch ganz schön. Warum sagen wir nicht, was er Gutes an uns getan hat? Loben heißt sagen, was Gott Gutes getan hat. Im Kleinen und im Großen. Und das geschieht dann nicht, ohne dass wir auch immer wieder zugeben, was unser Versagen ist. Wir sagen ja nicht, gelobt sei Daniel, gelobt sei Ernst, oder wie? Sondern wir sagen, gelobt sei Gott. Und wenn wir beide sagen, gelobt sei Gott, dann machen wir immer nicht die beste Figur. Denn wir müssen gleich zugleich sagen, mit mir war es nicht so toll. Aber gelobt sei Gott. Ich denke, gerade unsere Schwierigkeiten sind der Malgrund, auf dem Gott die schönsten Bilder malt. Und er liebt es, auf dem Malgrund unserer Schwierigkeiten, auch unseres Versagens, das herrliche Bild zu malen, das die Auferstehung Jesu bezeugt. Und Menschen, die das sehen, spüren, das ist wirklich etwas Lebendiges. Dieses Bild, das Gott da in Menschen hineinmalt. Amen.